Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Gemeinde, ein positiver Nebeneffekt dieser Corona-Zeit in unserer Familie ist, dass unsere Kinder jetzt angefangen haben, wenn sie nicht zur Schule müssen, daheim für die Familie zu kochen. Das geht so reihum, jeder ist mal dran und ich bin begeistert. Es ist erstaunlich lecker. Gerade gestern erst selbstgemachte Buletten mit Pommes, doll. Negativer Nebeneffekt dieser Corona-Zeit, ich habe schon über 2 Kilo zugenommen. Nun, unser Thema heute lautet ja gewogen und zu leicht befunden. Und manch einer würde sich das ja wirklich wünschen beim Blick auf die Waage. Zumindest gewogen und etwas leichter befunden. Sagt eine zu ihrer besten Freundin: Du, weißt du was? Dieses Jahr wollte ich 10 Kilo abnehmen. Und? Naja, jetzt fehlen nur noch 13. Das ist also gar nicht so einfach mit diesem Abnehmen. Von wegen gewogen und zu leicht befunden. Doch heute, ihr Lieben, geht es um ein ganz anderes Gewicht. Nicht das, was unsere Körperwaage anzeigt, sondern um die alles entscheidende Frage: Welches Gewicht hat unser Leben bei Gott? Was bleibt am Ende? Was zählt im Leben wirklich? Was können wir bei Gott in die Waagschale legen? Und bei diesen Fragen blicken wir in unserer Daniel-Reihe auf diese erschütternde Geschichte von König Belsatzer aus Daniel Kapitel 5. Und das Erste, was ich dazu überlegen möchte, ist: Was gibt dem Leben Gewicht? Was gibt dem Leben Gewicht? Ich habe hier mal so eine schöne Balkenwaage mitgebracht. So, ich hoffe, man kann sie gut erkennen überall und auch bei euch daheim. Also so eine Balkenwaage mit 2 großen Waagschalen. Wie man sie früher ja oft hatte in den Kaufmannsläden oder in den Apotheken. Wieso 2 Waagschalen? Nun, ich denke, das Leben hat immer 2 Seiten. Da ist auf der einen Seite das Schöne, das Gute, das Frohe, das Positive, das, was gelingt, das Glück, die Liebe, das, was wir uns wünschen, das ist in der einen Waagschale. Aber auf der anderen Seite gibt es in jedem Leben ja auch das andere, das Negative, die Seite des Schlechten, auch des Bösen, das Negative, das, was misslingt, das, was uns Böses zugefügt wird, aber auch da, wo wir selber schuldig werden, wo wir scheitern, unsere Fehler, unsere Schuld. Und unser aller Wunsch ist doch, dass wir selber hier in dieser Waagschale sitzen. Ich habe mir hier so ein kleines Männel hier mitgebracht, dass wir hier sitzen in der Waagschale, wo es einfach gut ist. So. Ja. Da sitzt er also. Und dass diese Waagschale auch nach unten geht, dass da das meiste Gewicht drin ist und dass die schlechten Dinge eben nicht so ins Gewicht fallen. Das Schlechte soll eben nicht zu schwer sein in unserem Leben, das wünschen wir uns doch alle. Und so fragen wir: Was gibt unserem Leben Gewicht? Was ist für uns, was ist für dich, für mich wichtig? Ihr Lieben, wichtig, dieses Wort kommt tatsächlich von Gewicht. Also, was ist gewichtig in unserem Leben? Denn das, was uns wichtig ist, dem wollen wir auch in unserem Leben Gewicht geben. Was ist für dich wichtig? In Daniel 5 lesen wir von König Belsazar. Er war ein Nachfolger vom großen König Nebukadnezar II. Von dem hatten wir ja in den vergangenen Teilen der Predigtreihe von Daniel schon so einiges gehört. Nebukadnezar II., er war ein ganz, ganz großer. Er war der Gründer des neubabylonischen großen Weltreichs. Er war ein großer Eroberer. Er war ein großer Bauherr, denken wir dran, eins der sieben Weltwunder der Antike, die hängenden Gärten von Babylon, die kommen von ihm. Ein großer Bauherr also. Er war ein großer Politiker und er war ein großer Sünder, der in seinem Größenwahn, in seinem Hochmut von Gott erniedrigt wurde und beinahe zum Tier wurde. Das war vor zwei Wochen, Daniel Kapitel 4. Wer nicht dabei war, kann sich das gerne auch noch mal anschauen als Video online. Doch zu seiner wahren Größe gehörte auch eine andere Fähigkeit. Er hatte auch die Größe zur Umkehr, zur Buße. Ja, auch das haben wir von ihm gelesen. Das ist wahre Größe, die eigene Schwäche einzugestehen. Haben wir diese Größe auch? Und nun Belsazar, ein Nachfolger von ihm. Man möchte meinen, ein Zwerg gegenüber Nebukadnezar. Ein politisches und menschliches Leichtgewicht. Nun, man könnte sogar sagen, auch selbst sein Königsein war gar nicht so richtig echt. Er war eigentlich nur ein Möchtegern-König, der nicht zustande gebracht hat. Er war ein Möchtegern-König, weil er im Grunde nur dann König war, wenn er seinen Vater Nabonid in Babylon vertreten hat. Immer wenn der auswärts war, unterwegs, der war mal 10 Jahre in Arabien und dann war eben Belsazar der König. Und nun, wir befinden uns im Oktober 539 vor Christus und es sind die letzten 24 Stunden des babylonischen Weltreichs angebrochen. Die Perser bedrohen Babylon, eine brenzlige Lage. Und was macht Belsazar in dieser Situation? Daran erkennen wir, was ihm eigentlich wichtig ist in seinem Leben. Nun, wenn wir mal den Predigttext zur Hand nehmen und beginnen zu lesen, Vers 1. König Belsazar machte ein herrliches Mahl für seine 1000 Mächtigen und soff sich voll mit ihnen. Und als er betrunken war, ließ er die goldenen und silbernen Gefäße herbringen, die sein Vater, gemeint ist hier sein Vorgänger Nebukadnezar, aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte, damit der König mit seinen Mächtigen, mit seinen Frauen und mit seinen Nebenfrauen daraus tränke. Und dann Vers 4 weiter. Und als sie so tranken, lobten sie die goldenen, silbernen, bronzenen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Hier sehen wir also, was diesem Belsazar wichtig ist, womit er seinem Leben Gewicht und Sinn geben will. Und wenn wir es uns näher betrachten, dann ist es doch so, dass wir vieles darin wiederfinden, was auch dem heutigen Menschen wichtig ist. Ja, vielleicht auch uns. Sicher, bei Belsazar alles ein wenig übertrieben und übersteigert, aber vom Prinzip her nicht viel anders als in unserer Zeit, als bei uns, vielleicht auch als in unserem Leben. Denn was war für Belsazar der Sinn des Lebens? Nun, das erste klang ja schon an, er wollte König sein. Was könnte das bezogen auf unsere eigene Lebenswelt bedeuten? Vielleicht groß rauskommen wollen, Anerkennung haben wollen, Einfluss haben, König sein bei deinen Kollegen im Job Oder im Verein, da sagen wir ja Torschützenkönig zum Beispiel. Oder in deiner Klasse, König sein, dass die anderen Beifall klatschen und dir zujubeln, beliebt sein, was zu sagen haben. Ich bin ein König. Ich denke, das sagen wir auch tatsächlich oft bei den Entscheidungen unseres Lebens, bei der Gestaltung unseres Lebens. Wir sind König. Das bedeutet doch, wir wollen selber unser Leben in die Hand nehmen. Wir wollen entscheiden, was gut und richtig für uns ist und was nicht. Ich will mein Leben selber bestimmen. Dann, er machte ein herrliches Mahl, er wollte genießen. Da finde ich mich auch schnell wieder. Ein gutes Essen, das ist doch wirklich auch ein Stückchen Lebensqualität, oder? Das gehört doch dazu. Dann, er machte die Fete für seine 1000 Mächtigen. Also, er war nicht unbedingt so ein Einzelgänger, so ein Eigenbrötler, ein Egoist, der nur für sich sein wollte. Nein, er genoss die Gemeinschaft in vollen Zügen, die Gemeinschaft mit anderen, mit seinen Kumpels zusammen feiern, hoch die Tassen, Freunde haben. Auch etwas, was dem Leben Gewicht und Sinn gibt. Ja? Freundschaft, was ganz Wichtiges, Kumpels haben, Menschen, die einem was bedeuten. Er soff sich voll mit ihnen, da floss der Wein in Strömen. Für viele ist leider Alkohol ja auch ganz wichtig und sie können eigentlich gar nicht fröhlich sein ohne Alkohol. Gehört irgendwie dazu, dann wird man enthemmt und viel Unheil geschieht dadurch, dass man dann nicht mehr die Kontrolle hat und eben nicht mehr König ist, sondern der Alkohol wird zum König. Und die Frauen, das ist ja das Nächste, was wir hier gelesen haben, die Frauen gehören auch dazu. Für Belsazar waren die ganz wichtig. Ihm reicht nicht eine, er brauchte viele Frauen und Nebenfrauen noch dazu. Und man ahnt, wie es den Frauen bei dieser Orgie unter den vielen besoffenen Männern ergangen sein muss. Sex war damals genauso ein Thema wie heute. Gehört offensichtlich auch in die Waagschale dessen, was wir als Lebensglück empfinden. Und dann sind da noch diese goldenen, silbernen und so weiter Götter. Also Götter aus Materiellem. Die sind doch auch heute noch in und auch bequem. Denn es sind doch Götter, die wir sehen können, aber die uns nicht sehen, weil sie eben tot sind. Geld, Reichtum, Waren, Konsumartikel jeder Art, das sind die modernen Götter. Ich habe hier mal so eine Goldmünze dazugelegt. Also diese Goldmünze. Die steht für die goldenen und silbernen Götter auch unserer Zeit. Kommt hier mit in die Waagschale. Götter, die wir lieben, wir können sie immerhin sehen, aber sie können uns nicht sehen. Wie unbequem dagegen der Gott der Bibel. Ihn können wir nicht sehen, aber er kann uns sehen. Und nun sind ja nun all diese Dinge, die Spaß, Genuss und Glück versprechen, die sind doch an sich ja nichts Schlechtes. Und die Bibel hat nichts gegen all diese Dinge. Im Gegenteil, es sind gute Gaben Gottes. Jesus selbst hat gern gegessen. Er war gerne mit Freunden zusammen. Ja, und er hat auch Wein getrunken. Und es ist überhaupt nichts Schlimmes, reich zu sein. Aber es geht doch letztlich um die alles entscheidende Frage, gibt das alles unserem Leben Sinn? Reicht das aus? Gibt es Sinn und Gewicht unserem Leben für die Ewigkeit? Denn es ist doch alles so zerbrechlich und vergänglich. Ich habe eine Werbeanzeige gefunden in einer Zeitschrift. Vielleicht hilft die uns ein bisschen weiter. Schon ein paar Jahre her, aber die habe ich mir glatt aufgehoben. Da steht also ganz fett drauf: Der Sinn des Lebens für nur einen Euro. Dachte ich, ja, tolle Sache, der Sinn des Lebens für nur einen Euro. Ich schaute näher hin und dann war die Antwort: Fußballbild kostet nur einen Euro. Also nun, für manche ist das auch der Sinn des Lebens, Fußball. Aber nun gibt es sicher viele, und ich schätze hier alle, die heute Morgen hier sind, die werden sagen, nein, für mich ist weder Fußball noch das Materielle so wichtig. Das steht bei mir gar nicht an erster Stelle. Es gibt Dinge, die sind viel wichtiger, zum Beispiel Gesundheit. Viele sagen, Gesundheit ist das Allerwichtigste. Oder Familie, auch das hat einen ganz hohen Stellenwert, die Partnerschaft. Ja, in der Tat, das ist schon besser. Das ist besser, als nur auf materielle Dinge zu setzen. Aber ihr Lieben, auch diese Dinge sind zerbrechlich. Das ist doch nirgends uns so bewusst wie bei der Gesundheit. Wie schnell kann es damit vorbei sein? Das ist zu wenig, um unserem Leben auf Dauer Gewicht zu geben und Lebenssinn. Der große amerikanische Schriftsteller Mark Twain, das ist der Autor von Tom Sawyer. Manche kennen diese Jugendgeschichten noch. Mark Twain hat mal einen sehr weisen Satz gesagt. Er sagte: Die beiden wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du geboren wurdest, und der Tag, an dem du herausfindest, wozu. Die beiden wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du geboren wurdest, und der Tag, an dem du herausfindest, wozu. Hast du es schon herausgefunden? Wozu? Was ist der Sinn des Lebens? Nun, das Zweite, was bei Gott ins Gewicht fällt. Was bei Gott ins Gewicht fällt. Zu Jesus kam einmal einer, der wollte wissen, was dem Leben Gewicht gibt für die Ewigkeit. Ja, der war soweit. Der wollte wissen, was bringt mich in den Himmel? Und so fragt er Jesus, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Und ihm sagt Jesus ganz schlicht: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist der tiefste Sinn des Lebens. Es geht also letztlich um die Beziehung zu Gott, zu meinem Nächsten und mir selbst. In der Zeitung Die Welt stand vor ein paar Jahren ein sehr interessanter Artikel, schon die Überschrift war spannend, die lautete eigentlich ganz einfach, Doppelpunkt: Das ist der Sinn des Lebens. Aber da ging es nicht um irgendwie Fußball oder so, sondern da war ein renommierter Wissenschaftler, der sich da äußerte, und der letzte Satz in diesem Artikel lautete so: Die überraschend simple Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens ist: Lieben und geliebt werden. Und das, ihr Lieben, das ist tatsächlich durchaus biblisch, beinahe zumindest. Es ist durchaus biblisch, wenn man es eben nicht nur auf die menschliche Ebene reduziert. Denn um echte Liebe zu lernen, da müssen wir hin zu der Quelle der Liebe, zu Gott selbst, dem Erfinder der Liebe. Nur Gott selbst kann uns aus unserer Selbstverliebtheit herausholen und uns fähig machen zu echter Liebe, weil er uns liebt. Wir haben vorhin in diesem Lied Alle Augen auf, haben wir gesungen: Will mich nicht um mich selber drehen. Darum geht es. Belsatzer dagegen ist ein Muster von Selbstverliebtheit und damit Rebellion gegenüber Gott. Der große Dichter Heinrich Heine hat eine bekannte Ballade gedichtet, Belsatzer, so heißt sie. Die Mitternacht zog näher schon, in stiller Ruh lag Babylon, nur oben in des Königs Schloss, da flackert, da lärmt des Königs Tross. Dort oben in dem Königssaal, Belsazar hielt sein Königsmahl. Die Knechte saßen in schimmernden Reihen und leerten die Becher mit funkelndem Wein. Des Königs Wangen leuchten Glut, im Wein erwuchs ihm kecker Mut. Und blindlings reißt der Mut ihn fort und er lästert die Gottheit mit sündigem Wort. Und der König ergriff mit frevler Hand einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand. Und er leert ihn hastig bis auf den Grund und rufet laut mit schäumendem Mund, Jehova, dir künd ich auf ewig Hohn, ich bin der König von Babylon. Ich bin der König meines Lebens, da haben wir es wieder. Das ist die Rebellion gegenüber Gott, das ist die Ursünde des Menschen, sich selbst an die Stelle Gottes zu setzen, sich selbst auf den Thron zu setzen. Und diese Gottesentfremdung, die die Bibel schlicht und einfach Sünde nennt, die kommt also in die andere Waagschale, wie so ein schwerer, großer Stein. Und wir merken, auf einmal, bei Gott ist all das, was wir in unserer schönen Waagschale haben, wie nichts. Das wiegt viel schwerer als all unser selbstgemachter Lebenssinn. Das zeigt uns die dramatische Fortentwicklung dieser Geschichte. Vers 5 lesen wir, was passiert. Im gleichen Augenblick gingen hervor Finger wie von einer Menschenhand. Die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand im Königspalast. Und der König erblickte die Hand, die da schrieb. Vers 6, da entfärbte sich der König und seine Gedanken erschreckten ihn, sodass seine Glieder schwach wurden und ihm die Knie schlotterten. Eine Schrift an der Wand. Seltsam, seltsam, dass Gott sich auf diese Weise offenbart, so merkwürdig, in einer Schrift. Ihr Lieben, wir haben heute nicht die Schrift an der Wand, sondern die Schrift in der Hand. Die Bibel, das ist Gottes Schrift an uns, Gottes Wort an uns, das uns leiten will in unserem Leben. König Belsazar versteht die Schrift nicht. Die Buchstaben ergeben für ihn keinen Sinn, so wie für manchen die Bibel auch ein Buch mit 7 Siegeln ist, keinen Sinn ergibt. Und dann trommelt Belsazar seine ganzen Gelehrten und Wahrsager zusammen. Und sie können alle nichts mit der Schrift anfangen. Warum? Gott selber muss die Schrift erschließen. Und so ist es genauso auch mit der Bibel. Man kann die Schrift 100-mal lesen. Und ich habe manchmal den Eindruck, mancher Theologieprofessor hat das getan. Aber es ist nicht ins Herz gekommen. Gott selber muss die Schrift erschließen durch den Heiligen Geist. Gott muss die Schrift uns aufschließen, zu uns reden. Und das tut er, wenn wir ihn darum bitten. Dazu schenkt er uns seinen Geist und dem Belsazar hat er dann den Daniel geschenkt. Wie kam's? Belsazars Mama, gut, dass es Mütter gibt, die hat von dem ganzen Trubel mitbekommen, von dem Tumult. Sie hat sich dezent zurückgehalten bei dieser wilden Orgie. Aber jetzt kommt sie in den Thronsaal hinein. Und sie erinnert sich an Daniel, der unter König Nebukadnezar ja schon so manches Mal bewiesen hat, dass er weise Antworten geben kann. Und so lässt Belsazar ihn holen und wir lesen Vers 13, da wurde Daniel vor den König geführt. Und der König sprach zu Daniel, bist du Daniel? Und dann Vers 14, ich habe von dir sagen hören, dass du den Geist der Götter habest und Erleuchtung, Verstand und überragende Weisheit bei dir zu finden ist. Vers 16, kannst du nun die Schrift lesen und mir sagen, was sie bedeutet? So sollst du mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette um deinen Hals tragen und als der Dritte in meinem Königreich herrschen. Also, er bleibt bei seinem alten Muster. Er hat das Heft in der Hand und er meint, den Daniel einfach kaufen zu können. Und nun ist klasse, wie Daniel reagiert. Der sagt einfach, du, behalt deinen ganzen Krempel. Gib's jemand anderes. Vers 17, da fing Daniel an und sprach vor dem König, behalte deine Gaben, gib dein Geschenk einem anderen. Ich will dennoch die Schrift dem König lesen und kundtun, was sie bedeutet. Das ist souverän. Daniel wollte sich nicht kaufen lassen, sich nicht von Menschen abhängig machen. Er blieb frei, ließ sich nicht von irdischen Verlockungen blenden. Wie frei wäre ich an Daniels Stelle gewesen? Geschenke, warum nicht? Wie wäre es bei dir? Haben wir diese Freiheit, diese Souveränität Daniels? Und dann erinnert Daniel den Besatzer an die Geschichte von Nebukadnezar, der ja tatsächlich zur Umkehr gefunden hat. Und dann sagt er, Vers 22, aber du, Besatzer, sein Sohn, sein Nachfolger, du hast dein Herz nicht gedemütigt. Obwohl du das alles wusstest, sondern du hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben. Und dann heißt es, aber den Gott, der dein ganzes Leben in seiner Hand hat und deine Schritte lenkt, ihn willst du nicht ehren. Ihr Lieben, das ist doch auch eine Anfrage an uns. Obwohl du das alles wusstest. Wie viel wissen wir schon? Und manche, die sind ja schon lange irgendwie dabei, haben schon so viel gehört von Gott, von Jesus, so viel, dass man manchmal denkt, ach, das weiß ich doch eh alles schon. Aber was hat es bewirkt? Wo hat es eine Veränderung in unserem Leben gebracht? Wo haben wir wirklich diesen Schritt gewagt, uns selber vom Thron herunterzubegeben und Jesus auf den Thron unseres Lebens zu lassen? Und zu begreifen, ja, er ist doch der, der mein ganzes Leben in seiner Hand hat, der meine Schritte lenkt. Wunderbar, wie Daniel das so sagt. Ihm wollen wir die Ehre geben. Und dann geht es weiter. Vers 24. Darum wurde von ihm, von Gott, diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. So aber lautet die Schrift, die dort geschrieben steht, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Und sie bedeutet das. Mene, das ist, Gott hat dein Königtum gezählt und beendet. Tekel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden, die Waage des Gerichtes. Zu leicht. Erschütternd. Peres, das ist, dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben, gewogen und zu leicht befunden. Doch nun noch am Schluss, das Dritte. Das Gewicht im Gericht, so will ich das mal überschreiben, das Gewicht im Gericht. Warum gibt Gott überhaupt dem Belsatzer und diesen vielen Leuten dieses Gerichtswort, diese Schrift an der Wand? Ich glaube, es ist eine letzte Chance für die, eine Chance zur Umkehr. Denk mir an die gottlose Stadt Ninive. Da war auch das Gericht durch den Propheten Jona angekündigt, Ninive wird untergehen. Aber da bewirkte diese Ankündigung eine Erneuerung, einen Neuanfang, eine Umkehr. Die Menschen fanden zur Buße und Gott hat das Gericht zurückgenommen. Paulus sagt doch, Gott ist ein Gott der Liebe. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das Gericht gibt es, keine Frage. Aber es gibt auch die Liebe und es gibt die Gnade Gottes. Wie Gott um jeden Menschen ringt, wie er jeden ruft. Doch Belsatzer, er verpasst diese Gelegenheit, statt auf die Knie zu gehen und anzufangen mit Gott. Will er jetzt doch noch dem Daniel demonstrieren, dass er letztlich das Sagen hat. Er will den Daniel doch noch beschenken und seine Macht demonstrieren. Er will zeigen, dass er das Zepter in der Hand hält. dass er der König ist und bleibt. Und so endet diese Geschichte sehr tragisch, ohne Happy End. Vers 30, aber in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, das sind die Babylonier, getötet. Aber wie ist das in unserer Geschichte, in unserer Lebensgeschichte? Immer wieder sendet Gott uns solche Mene-Tekel-Zeichen, den Ruf umzukehren, weil er uns liebt. Und nun gibt es Menschen, die versuchen dann Punkte zu sammeln, die versuchen hier in diese Waagschale Dinge reinzulegen, mit denen sie Gott gefallen wollen. Gute Taten, die wollen sich den Himmel verdienen. Einfach versuchen, ein guter Mensch zu sein, sich ehrenamtlich engagieren für andere. Und dann heißt es so manchmal, ja, Herr Pastor, ich bin auch gläubig. Ich frage, ja, das ist ja schön. Was bedeutet das für Sie? Ja, die Werte, diese christlichen Werte, die kann ich mit unterschreiben. Nächstenliebe und sowas. Ja, das ist gut. Das ist toll, wenn es Menschen gibt. Und das hat auch Gewicht. Keine Frage. Aber letztlich hilft nur eins. Letztlich hilft nur, dass Gott selbst sich in unsere Lebenswaagschale hineinlegt. Und das tut er durch Jesus. Und ich habe hier ein Kreuz mitgebracht. Dieses Kreuz steht für Jesus. Und das legt Gott in unsere Lebenswaagschale hinein. Und gleichzeitig nimmt er die Last, die Schuld aus der anderen Schale unseres Lebens fort. Er vergibt sie uns. Das hat Gewicht im Gericht. Und das ist das Einzige, was Gewicht im Gericht hat. Allein deine Gnade genügt. Das haben wir doch gesungen vorhin. Und es reicht einfach, das anzunehmen, dieses Kreuz in unsere Lebenswaagschale hineinzunehmen. Dieser Artikel in der Welt, was hat er behauptet? Der Sinn des Lebens ist simpel, lieben und geliebt werden. Und genau das geschieht auf unüberbietbare Weise im Glauben. Wir sind mit all unseren Gaben, schönen und guten Seiten, aber eben auch mit unserem Versagen, mit all unserem Glanz, mit all unserem Scheitern unendlich geliebt. Geliebt von Gott. Du bist von Gott geliebt. Spürst du das? Und das hilft dabei, auch ihn wieder zu lieben und auch andere Menschen zu lieben. Das hat Gewicht. Amen. Allein deine Gnade genügt, das haben wir schon gesungen. Das Lied, was wir nun singen oder beziehungsweise hören werden, das ist auch so ein Lied voller Gnade. Wie kann ich denn vor den Thron Gottes kommen? Wie kann ich im Augenblick des Gerichts bestehen? Mutig komme ich vor den Thron, ja, wegen der Gnade.